Ich erwarte, dass man sich nicht destruktiv verhält, sondern lösungsorientiert, verantwortungsvoll. Die Menschen brauchen Mobilität und die Bahn ist ein wichtiger Verkehrsträger für unser Land.
NDR 2 Spezial, das Thema mit Kevin Bieler. Die Kunst des Verhandelns.
Ja, das war Bundesverkehrsminister Wissing gerade zum Arbeitskampf zwischen GDL und Deutscher Bahn. Da geht gerade nicht viel zwischen beiden Seiten. Der Arbeitskampf ist ja fast ein Sinnbild für viele weitere Streiks im Land. Und da fragt man sich natürlich, können die sich wirklich nicht an einen Tisch setzen? Haben die das vielleicht verlernt oder ist das wirklich so schwer? Ja, darüber spreche ich im NDR 2 Spezial mit Menschen, die Erfahrung mit Verhandeln haben, nämlich Berater, die selbst beraten oder verhandeln oder auch Politiker, die das erlebt haben. Ich bin Kevin Bieler, schön, dass ihr dabei seid. Ja, und das hat schon fast sowas wie Routine für viele Fahrgäste bei der Bahn, nämlich den Notfallfahrplan rausholen oder gleich die komplette Reise umkrempeln. Seit dem Herbst schon verhandelt die Lokführergewerkschaft GDL mit der Deutschen Bahn und seitdem kracht es in den Gesprächen. Als Außenstehender hat man ja so wirklich den Eindruck, dass die sich eigentlich nie werden wohl wahrscheinlich einigen können. Adrian Brandes ist Verhandlungsexperte aus Hamburg. Er hilft gerade, wenn Verhandlungen festgefahren sind. Herr Brandes, das ist ja gerade so ein typischer Fall zwischen Bahn und GDL. Was läuft da zwischen den beiden schief?
Ja, die große Herausforderung ist jetzt, die Situation aufzulösen. Und ich muss sagen, so aus meiner Sicht als Verhandlungsexperte kann man also feststellen, dass hier von beiden Seiten durchaus schwerwiegende Fehler am Anfang, trotz Erfahrung von beiden Management-Ebenen gemacht worden sind. Und das führt letztendlich dazu, dass wir diese Situation haben, wie sie jetzt gerade ist.
Wer macht denn was falsch Ihrer Ansicht nach?
Beide Seiten haben tatsächlich was falsch gemacht aus unserer Sicht. Was natürlich nicht zielführend ist, dass man von Seiten der Bahn hier eine ganz klare rote Linie sehr früh letztendlich gezogen hat. Man hat sich also in dieser Verhandlung sehr, sehr früh festgelegt. Und das ist wirklich so ein Kardinalsfehler, ne? Dass man, wir sagen bei uns immer keine frühen Festlegungen, weil sobald ich mich früh festgelegt habe, werde ich unflexibel und kann auch von dieser Position nicht mehr so schnell abrücken, ohne dass ich das Gesicht letztendlich verliere. Das konnte man also dementsprechend sehen von der Deutschen Bahn in Bezug auf die Arbeitszeit. Ja. Und dann natürlich auch der Fehler, dass hier sehr emotional letztendlich verhandelt worden ist. Also viele Nicklichkeiten die letzten Wochen in der Presse, die sind natürlich nicht förderlich. Die Beziehungsebene zu Herrn Weselski zum Beispiel ist nicht gut, die ist zerstört und das macht es natürlich sehr, sehr schwer, dann in die Verhandlungen richtig einzutauchen. Das ist so ein weiterer Fehler, der seitens der Deutschen Bahn gemacht worden sind. Und was ein weiterer Fehler ist aus unserer Sicht, ist letztendlich, dass man lange Zeit kein richtig glaubhaftes Angebot unterbreitet hat. Man hat also sozusagen mit der GDL gespielt und das lässt natürlich an Herrn Weselski nicht auf sich sitzen und somit also für mich so diese Hauptdrei Fehler von Seiten der Bahn und dann das Ganze von beiden Seiten PR-mäßig in die Öffentlichkeit zu tragen, ist absolut nicht zielführend. Das ist ein weiterer Fehler von beiden Seiten.
Jetzt gibt es ja eigentlich so mehr oder weniger diese Faustregel, muss man nicht quasi erstmal mit den maximalen Forderungen reingehen, um dann, ne, man trifft sich bekanntlich in der Mitte, das hat man doch eigentlich gemacht, oder nicht?
Die Faustregel ist von der Sache her auch richtig. Ne? Also man geht hier mit einem gewissen hohen Anker irgendwo rein in der Verhandlung, um eine gute Ausgangssituation zu haben. Das ist schon richtig. Wenn das aber natürlich beide Seiten machen und frühe Festlegungen treffen, dann bekomme ich keine richtige Schnittmenge. Das heißt, dann komme ich also in einen Bereich, wo auch eine Verhandlung, obwohl sie eine Möglichkeit der Einigung hat, keine Schnittmenge mehr bekommen. Und wenn das in der Öffentlichkeit dann noch nach außen irgendwo dringt und keiner möchte sein Gesicht letztendlich verlieren, dann habe ich genau diese Problematik, wie sie jetzt gerade vorherrscht. Mhm. Und das ist eine der weiteren Schwierigkeiten.
Im Vergleich zu vielleicht vergangenen Verhandlungen, würden Sie sagen, dass dieses Theater jetzt in Anführungszeichen noch normal ist? Oder ist das, hat das schon, ich sag mal, einen Peak erreicht, den Sie so noch nicht erlebt haben als Außenstehender?
Ja, also solche Peaks sehen wir sehr, sehr oft in unserer täglichen Arbeit. Mhm. Deshalb verwundert mich das sehr, sehr wenig, ehrlich gesagt.
Okay.
Die Herausforderung ist tatsächlich, auch wenn sich das Ganze natürlich sehr zuspitzt, wie schaffe ich es jetzt hier wieder Gemeinsamkeiten zu betonen und wirklich an einer gemeinsamen Lösung zu arbeiten, sodass beide Seiten das Ganze auch intern oder in die Öffentlichkeit gut verkaufen kann, ohne dass ein Gesichtsverlust hervorgerufen wird. Das ist eigentlich jetzt die Kunst und aus meiner Sicht muss das auch nicht so schwer sein, wie man das manchmal denkt. Und das ist eigentlich jetzt die Aufgabe, die noch zu lösen ist.
Ja, und für die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL scheint das gerade wirklich eine Kunst zu sein. Beide finden einfach nicht zueinander im aktuellen Tarifstreit. Adrian Brandes, Verhandlungsexperte aus Hamburg. Sie haben gerade gesagt, dass auch schon sehr emotional verhandelt wurde, aber sind Emotionen beim Verhandeln wirklich dann so schlecht oder können sie auch manchmal ganz nützlich sein?
Ja, es gibt einige Leger, die sagen, Emotionen können auch nur gut in der Verhandlung irgendwo sein. Da kann man geteilter Meinung sein. Mhm. Verhandlungstaktisch, technisch gesehen sind Emotionen in einer Verhandlung Gift und der Killer letztendlich. Und rationales Verhandeln mit rationalen Einigungsbereichen ist hier in den meisten Fällen nicht mehr möglich. Deshalb müssen wir Emotionen immer aus einer Verhandlung raushalten und die muss ich immer managen und unter Kontrolle halten.
Jetzt ist ein großer Faktor die Persönlichkeit, also dass man über Persönlichkeit auch viel erreichen kann. Sehen Sie das auch so? Und wie würden Sie vielleicht sagen, ist der Anteil so? Also wie viel Persönlichkeit am Erfolg einer Verhandlung braucht man und wie viele sind wirklich, ich sage mal, andere Skills?
Persönlichkeit und die Beziehungsebene ist eine der wichtigsten Dinge, wenn ich in Verhandlungen einsteigen möchte. Wenn ich hier keine Persönlichkeit habe und vor allen Dingen keine gute Beziehungsebene zum Verhandlungspartner, dann sind das Situationen, die die Verhandlung extrem erschweren. Ja, das heißt, einer der wichtigsten Grundsätze lautet, ja, ich muss erstmal eine stabile Beziehungsebene zum Verhandlungspartner aufbauen und ich brauche hier ein Grundvertrauen in meine Persönlichkeit, in meine Person, dass das, was ich letztendlich sage, dass ich dazu stehe, dass ich diese Sachen auch umsetze. Und wenn das nicht gegeben ist und ich denke, auf Deutsch, auf der anderen Seite sitzt ein falscher 50er, dann wird es schwierig in diesen speziellen kritischen Situationen und dann kann eine Verhandlung durchaus scheitern.
Was ist mit dem berühmten ersten Eindruck? Also zählt er wirklich oder kann man den im Laufe der Gespräche vielleicht dann doch nochmal aufholen, wenn es jetzt nicht so geklappt hat mit dem ersten guten Eindruck?
Also der erste Eindruck zählt immer, wie wir so schön sagen, und es ist extrem wichtig. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Meinung, oder wie man auch immer so schön sagt. Das heißt, der erste Eindruck muss schon gut passen und der letzte Eindruck, der bleibt. Der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt am Anfang des Gesprächs, am Ende des Gesprächs. Das muss ich hier beachten. Dann bin ich immer gut unterwegs in Verhandlungsgesprächen und wird als kompetent und gut wahrgenommen.
Das sagt Adrian Brandes, Verhandlungsexperte aus Hamburg. Tja, und wie man mit Persönlichkeit und Empathie gut verhandelt, das weiß auch Panagiota Petridou. Sie hat vor 20 Jahren als Verkäuferin in einem Autohaus angefangen und wurde innerhalb weniger Jahre zur besten Verkäuferin für Minis in Deutschland. Panagiota, wie ist da deine Erfahrung beim Thema Persönlichkeit, wenn man Autos kauft?
Also ich bin ja jetzt ganz klassisch in einem Autohaus groß geworden und da macht die persönliche Schiene ganz, ganz viel aus. Mhm. Dieses ganze Produktwissen, das kann man sich aneignen, damit kann man auch glänzen, aber nicht jeder kauft über das Produkt. Also ich selber, wenn ich irgendwie einen Laptop haben möchte, dann interessiert mich das auch nicht, wie viel Grafikkarte da drin ist. Und es gibt halt ganz viele, die möchten abgeholt werden, die möchten ein gutes Gefühl bekommen, die möchten dir vertrauen, die wollen wissen, hier bin ich gut aufgehoben. Und wenn man dann eine große Portion Empathie mitbringt, dann ist der Erfolg gar nicht mal so weit weg.
Das heißt also, würdest du sagen, es kommt eher darauf an, dass man auch den Kunden lesen kann, als dass man wirklich irgendwelche Skills unbedingt hat?
Das A und O ist ehrlicherweise aktives Zuhören. Nur wenn ich ganz genau zuhöre, was mein Gegenüber braucht, kann ich ihm auch anbieten, was er benötigt. Und wenn ich dann reinkomme und dann einfach eine Papyrusrolle ausrolle mit Daten, Zahlen, Fakten, überschlägt man auch den einen oder anderen damit oder überfordert die Menschen auch. Und wenn man da aber eher genau hinhört, wie wird das Auto genutzt, was brauchen sie, was haben sie vorher gefahren, was ist ihnen wichtig, dann kann man ganz vieles abfragen und dann ganz genau raushorchen, was man braucht. Und es tut gut, einfach auch mal, die Erfahrung habe ich gemacht, dass da einer sitzt, der zuhört, als der ständig was zu verkaufen.
Mhm. Und würdest du sagen, ist das ja viele Jahre Erfahrung, dass sich auch die Käufer verändert haben, sag ich mal, und deren Verhalten?
Ja, auf jeden Fall. Denn das Internet ist dazugekommen und die Kunden sind sehr, sehr informiert. Also teilweise wissen die mehr als du. Und du bist sehr gläsernd. Also es ist wirklich so, dass die Leute genau wissen, das kostet das und das. Und deswegen ist auch diese alte Klischee, dass Autoverkäufer so Betrüger sind, ja, oder nicht so guten Ruf haben, das behinkt wirklich, weil wir sind einfach sehr, sehr gläsern. Und es ist nicht mehr so, dass du dann da sitzt und Angst haben musst, dass du jetzt über den Leisten gezogen wirst. Also wie gesagt, ich spreche immer noch von so seriösen Autohäusern.
Heißt das, dass eigentlich die ganze Situation sich ein bisschen zugunsten des Käufers und mehr weg vielleicht vom Verkäufer entwickelt hat?
Absolut. Also der Verkäufer hat jetzt viel transparentere Möglichkeiten zu vergleichen auch. Man kann auch tatsächlich sagen, guck mal hier, Sie sagen, das kostet bei Ihnen X, aber ich habe hier gesehen, das kostet hier weniger. Auch das Zubehör, da gibt es viel, viel mehr Firmen, die Reifen oder sonstige Zubehörteile verkaufen. Das war vorher auch nicht so. Deswegen ist es für den Käufer am Ende des Tages jetzt viel, viel einfacher geworden. Ich muss allerdings sagen, dass sich in Zukunft das sich auch verändern wird, weil immer mehr Marken machen dieses Agenturgeschäft. Das ist so bei den bei Elektrowagen so. Das heißt, alle Autos kosten gleich und es wird dann bald keine Nachlässe mehr geben. Das heißt, du kannst dann überall das Auto nur für die UVP kaufen und dann gibt es gar keinen Verhandlungsspielraum.
Tja, Persönlichkeit gehört dazu. Es spielt eine richtig wichtige Rolle beim Erfolg von Verhandlungen, haben wir gerade gehört, aber auch Geschick spielt ja immer wieder rein. Panagiota Petridou, du bist laut Rankings schnell zur erfolgreichsten Mini-Verkäuferin in Deutschland geworden. Aber wie war der Weg für dich dahin?
Also angefangen habe ich wirklich als Laie. Ich hatte weder eine Affinität zum Automobil, noch habe ich mich ewig für Autos interessiert. Ich bin dann wie die Jungfrau zum Kinde auch zum Autoverkaufen gekommen. Ich habe damals mit meinem Freund gewettet, dass ich jeden Job bekomme. Und meine Erfahrungen mit Autos waren gleich null. Und dann gab es diese Anzeige und dann hat mein Freund damals gesagt, die nehmen dich nicht, du bist eine Frau, du hast keine Ahnung von Autos. Ja, und dann habe ich gesagt, sollen wir wetten? Und dann habe ich den Job bekommen und seitdem bin ich dann Autoverkäuferin. Aber am Anfang war es natürlich schon eine Herausforderung, weil die Jungs sich nicht wirklich ernst genommen haben und wie die Kunden. Da musste ich mich natürlich erstmal behaupten. Aber ich war doch relativ schnell sehr erfolgreich, weil ich ja doch sehr authentisch geblieben bin, glaube ich, und meine Persönlichkeit die Autos verkauft hat, nicht mein Know-how.
Und jedes Autohaus muss ja irgendwann auch Umsatz machen, also man muss ja was dran verdienen. Ist das dann quasi bei dir der Fall gewesen, dass das erstmal hinten angestanden ist oder wie hast du diese Brücke quasi gebildet?
Also ich kann sagen, ich hatte jetzt auch ein Produkt, was beliebt war, was ich verkauft habe. Aber ich habe ehrlich gesagt auch mit wenig Druck gearbeitet. Ich galt eher und bin heute noch extrem abschlussstark. Das heißt, wenn dann einer mal bei mir am Schreibtisch saß, habe ich alle Fragen so beantwortet, dass die Leute dann irgendwann selber gesagt haben, huch, jetzt habe ich ein Auto gekauft. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte mir heute nur eine Farbe angucken. Dann wusste ich immer, dass ich alles richtig gemacht habe, weil ich dann in dem Termin, den ich hatte, dann alles so vorbereitet habe, dass der Kunde auch gekauft hat. Ich bin einfach immer treu geblieben und bin sehr fleißig. Das hat vielleicht auch noch was damit zu tun.
Wenn du heute in dem Job nochmal anfangen würdest, würde deine Schiene noch so funktionieren dann oder hat sich das wirklich schon so verändert, dass man ganz neu anfangen müsste?
Es ist natürlich sehr viel dazugekommen durch diese ganze Elektromobilität und die ganzen alternativen Antriebe, Wasserstoff, Hybrid und so weiter. Also man muss schon sein Wissen ein bisschen, sein Repertoire aufstocken und sich weiterbilden. Aber ich, ganz ehrlich, ich habe trotzdem jetzt keine Litanei an technischen Daten für meine Kunden parat, weil ich immer noch so verkaufe, wie die Panagiota ist. Also ich bin halt sehr, sehr authentisch und das ist wirklich der Schlüssel meines Erfolges.
Ja, dann die letzte Frage, die ich jedem stelle, weil unser Überthema ist ja die Kunst des Verhandelns. Was würdest du sagen? Ist es wirklich eine Kunst oder ist es eigentlich ganz einfach und wir stellen uns nur ein bisschen schwer damit an?
Es ist beides. Also es ist gut, wenn man es in die Wiege gelegt bekommen hat, also so wie ich jetzt zum Beispiel. Ich habe es schon als Kind gut gekonnt. Ich habe auch mit Mama immer verhandelt und weiß aber auch, dass man es lernen kann, weil ich war später Verkaufsleiterin und hatte den einen oder anderen, der dann als Rohdiamant ins Auto gekommen ist als Verkäufer und dann einfach die Skills gelernt hat mit der Zeit und auch sehr gut verhandelt. Und auch einfach mal machen. Also mal probieren bei Kleinigkeiten und dann sich ein bisschen selbstsicherer fühlen und dann klappt das auch mit dem Verhandeln.
Sagt Panagiota Petridou. NDR 2 Spezial, das Thema, die Kunst des Verhandelns.
Ja, das Verhandeln manchmal schwer sein kann zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Das merken ja gerade wieder ganz viele von uns. Bahnstreik, Streik bei der Lufthansa und auch das Sicherheitspersonal zum Beispiel am Hamburger Flughafen. Wo Verhandeln zentral ist und wo es auch mehr geht als zum Beispiel ein neues Auto, das ist ja in der Politik. Das hören wir ja oft in den Nachrichten, wenn es um Koalitionen geht, aber auch international, wenn es darum geht, Konflikte zu lösen. Jemand, der dicht dran war bei den Verhandlungen in der Bundespolitik, ist Journalist Stefan Lambi. Mit Filmen wie Im Labyrinth der Macht oder Ernstfall Regieren am Limit hat er Spitzenpolitiker ganz nah begleitet, auch beim Verhandeln. Herr Lambi, bei so vielen Politikern, die Sie jetzt jahrzehntelang begleitet haben, was haben Sie da über das Verhandeln in der Politik gelernt?
Es gibt sehr unterschiedliche Typen von Verhandlungen. Ich fange mal mit der sachlichen Art der Verhandlung an. Ja. Das ist die von Angela Merkel und auch Olaf Scholz. Die legen wenig bis gar keinen Wert auf eine persönliche Ebene und versuchen sich ganz auf die Kraft der Argumente zu verlassen. Im Fall von Angela Merkel noch ergänzt durch den Zusatz, dass sie sich auf ihre Kondition hat verlassen können, weil sie die Verhandlungen häufig erst am Abend begonnen hat, 18, 19 Uhr, mit der erklärten Absicht, dann bis morgens 4, 5, 6 Uhr zu verhandeln, weil sie wusste, dass sie eine bessere Kondition hatte als die meisten Männer am Tisch. Dann gibt es die persönliche Art der Verhandlungen, die Helmut Kohl perfektionierte. Man hat sie auch die Strickjackenpolitik und Strickjackenverhandlungsart genannt. Wenn ihr mit anderen Staats- und Regierungschefs zusammensaß und mit denen komplizierte Verhandlungen zu führen hatte, dann hat er häufig nicht mit dem Thema der Verhandlung begonnen, sondern mit einer persönlichen Anekdote. Mhm. Also ein Klassiker war, wenn er mit Bill Clinton zusammensaß, hat er erst mal vom Tod seines Bruders Walter im Zweiten Weltkrieg erzählt. Mhm. Oder auch mit François Mitterrand. Das war immer die gleiche Masche, sie persönlich zu öffnen, zu emotionalisieren, und dann kamen irgendwann die sachlichen Verhandlungen. Die dritte ist die Verhandlung aus der Position der maximalen Stärke heraus. Das ist das, was offenkundig Wladimir Putin anstrebt. Deshalb führt er einen Krieg und hat wenig bis überhaupt kein Interesse daran, wie die Verhandlungspartner sich dabei fühlen. Das ist das Wesen des Krieges. Die vierte Art der Verhandlung, die man auch gerade in diesen Wochen erleben muss, ist eine etwas konfuse Art der Verhandlungsstrategie. Ausgerechnet derjenige, der sich als der große Dealmaker preist, Donald Trump, hat bei den anstehenden Verhandlungen über das Schicksal der Ukraine, sollte er wieder Präsident werden, das Verhandlungsergebnis eigentlich schon vorweggenommen. Das läuft darauf hinaus, dass er die Ostgebiete der Ukraine Wladimir Putin überlässt. Außerdem hat er ohne jede Not das stärkste Argument in dieser Verhandlung, nämlich die Geschlossenheit der NATO, geopfert. Also das ist eine ganz seltsame Art der Verhandlungsstrategie, nämlich eine eher konfuse aus einer Position der Schwäche heraus.
Würden Sie sagen, das ist individuell, also Kohl eher über die persönliche Ebene, Merkel sehr sachlich, oder ist das tatsächlich so ein Paradigmenwechsel in der Politik an sich?
Nee, das hängt mit der Persönlichkeit zusammen, weil Helmut Kohl natürlich aus der Kriegsgeneration kommt und insofern konnte er leicht Verhandlungen mit diesen persönlichen Erlebnissen beginnen, und der hat immer wieder Bezug genommen auf den Zweiten Weltkrieg. Damit können natürlich Angela Merkel und Olaf Scholz nicht aufwarten. Die haben keine Erdung als Teil der Kriegsgeneration. Sie sind nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen und haben deshalb eine völlig andere Art der Verhandlungsstrategie, nämlich eine, die sich ausschließlich auf Sachargumente verlässt.
Also alle diese verschiedenen, ich nenne es mal Modelle des Verhandelns, haben schon irgendwo ihre Berechtigung und haben ja auch zu Erfolg geführt.
Ja, ich muss allerdings sagen, wenn man den aktuell größten Konflikt, den Krieg Russlands gegen die Ukraine nimmt, dann hat es ja verschiedene Versuche gegeben, im Vorfeld Wladimir Putin von diesem Krieg abzubringen. Also das war der Austausch der Sachargumente. Das hat Emmanuel Macron versucht, das hat Olaf Scholz versucht, und sie sind daran gescheitert. Und ich fürchte, auch Helmut Kohl mit seiner Strickjackenpolitik wäre an Wladimir Putin gescheitert. Der wollte Krieg führen, und dagegen ist keine Verhandlungsstrategie gewachsen.
Politiker verhandeln ganz unterschiedlich, das haben wir gerade gehört. Stefan Lambi, Journalist und Dokumentarfilmer, hat deutsche Spitzenpolitiker von Helmut Kohl an über Jahrzehnte begleitet. Herr Lambi, werden Politiker eigentlich für Verhandlungen wirklich extra geschult?
Nach meiner Beobachtung werden sie nicht geschult, also im Sinne von Verhandlungsexperten. Aber sie bereiten sich natürlich mit ihrer engsten Umgebung vor, mit den Wirtschaftsberatern, mit den außen- und sicherheitspolitischen Beratern. Und sie werden geschult in der Rhetorik, in der öffentlichen Rhetorik, wenn es darum geht, Verhandlungsergebnisse dann öffentlich zu machen, Interviews zu geben, Pressekonferenzen. Da werden sie tatsächlich, und zwar sehr genau geschult, alle durch die Bank.
Über all die Jahre, welcher Politiker oder welche Politikerin hat Sie beeindruckt oder beeindruckt Sie gerade in Hinsicht, was Verhandlungen angeht und das Geschick dafür?
Ich muss gestehen, dass mich, was die Verhandlungsstrategien betrifft, aktuell niemand besonders beeindruckt. Ich finde das Bild, das die aktuelle Koalition zeichnet, diesbezüglich enttäuschend. Alle wissen, dass ihre Verhandlungen inzwischen auf dem öffentlichen Markt ausgetragen werden. Das hat sich im Laufe der Jahre auch verschärft, auch durch soziale Medien, durch die Omnipräsenz von Massenmedien in der Hauptstadt. Und alle wissen, dass wenn sie ihren Streit öffentlich austragen, es nicht nur den Gegenübern schadet, sondern auch sie selbst. Also diese Art der blinden Verhandlungsführung finde ich enttäuschend. Also das ist, es gibt keine Lichtgestalt, was die Verhandlungsstrategien betrifft, die mich in der Hinsicht beeindrucken würden, dass ich sagen würde, an dessen oder deren Verhandlungsstrategie können sich auch künftige Generationen orientieren.
Das übergeordnete Thema der Sendung ist die Kunst des Verhandelns. Dann ist die Frage, nach Ihrer Einschätzung, ist es wirklich eine Kunst oder tut man sich in der Politik nur einfach unmöglich schwer damit?
Das ist eine große Kunst und es ist eine wichtige Kunst. Und wir kennen ja alle Verhandlungen im persönlichen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich, im wirtschaftlichen, beruflichen Bereich. Und ich glaube, es ist immer wichtig, eine Verhandlung durch die Augen des Verhandlungspartners zu sehen, um zu verstehen, was will die andere Seite? Und vielleicht auch erstmal zuzuhören, bevor man seine Forderungen erhebt. Und das ist eine Kunst, das ist eine Disziplin, die man erlernen, die man üben kann, zuzuhören und nicht gleich loszupoltern. Das vermisse ich häufig, wenn ich mir das politische Spektakel in der Hauptstadt anschaue, da wird viel gepoltert und wenig zugehört. Und insofern, ja, Verhandlungsführung ist eine Kunst, die man lernen, die man perfektionieren kann und wenn man nach ganz oben will, perfektionieren muss.
Ja, es wird ja gerade verhandelt zwischen vielen Gewerkschaften und Arbeitgebern. Das läuft ja eher problematisch, um es mal freundlich auszudrücken. Aber es wird ja auch nicht nur da verhandelt. Adrian Brandes, Verhandlungsexperte aus Hamburg. Es wird ja auf so vielen unterschiedlichen Ebenen gesprochen. Da gibt's ja ganz klassisch die Gehaltsverhandlungen, dann den Autokauf, haben wir auch schon gehört, und auch den Flohmarkt zum Beispiel. Was sind denn da so überall die groben Unterschiede?
Also wenn ich mal so auf den Flohmarkt zum Beispiel schaue, das ist ja was Fantastisches, ne? Also wenn ich auf dem Flohmarkt verhandle, dann wird meistens mehr so aus dem Spaß raus auch so ein bisschen verhandelt. Ja. Man hat hier in solchen Verhandlungen oft so eine Art Leichtigkeit, das macht Spaß. Man ist nicht so zu ernst, nicht zu verbissen. Man möchte ein bisschen was dazugewinnen und da sind auch die Emotionen nicht irgendwie besonders hoch. Und das führt am Ende des Tages zu dieser Leichtigkeit und auch zu oftmals beidseitigen guten Einigungen am Ende. Und das ist natürlich, wenn ich ein Auto kaufe, schon vielleicht eine ganz andere Situation. Hier ist der Druck schon ein bisschen höher. Das ist eine Menge Geld, was ich hier investiere. Ich muss mir das gut überlegen. Und damit ist die Leichtigkeit schon nicht mehr so richtig da, ja, die auch durchaus förderlich irgendwie ist. Und hier verkrampfen schon einige. Und wenn ich an die Gehaltsverhandlungen natürlich irgendwie auch denke, da sind auch wieder so Situationen, hier haben die Beteiligten manchmal auch Angst, in eine Verhandlung einzusteigen und überhaupt so eine Gehaltserhöhung auch anzusprechen. Ja, das blockiert einige förmlich und man möchte auch das vielleicht gute Klima in der Firma nicht aufs Spiel setzen. Und das sind dann so ein bisschen andere Umstände. Das erschwert so eine Verhandlung im Gegensatz zu so einer Flohmarktverhandlung.
Je höher der Wert ist, um das es geht, desto schwieriger wird es, höre ich so raus.
Ja, ganz genau. Okay. Und das ideale Szenario wäre tatsächlich, dass man sich wirklich auf so eine Verhandlung freut. Wir sagen bei uns immer, keine Angst vor einem Konflikt, denn es ist auch Chance für bessere Vereinbarungen. Und diesen Konflikt, auch wenn es um mehr geht, anzugehen, positiv gestimmt zu sein und sich darauf zu freuen, dass man mit seinem Verhandlungspartner eine mögliche Lösung gemeinsam erarbeiten kann für tragfähiges Ergebnis und eine Vereinbarung am Ende. Und darauf freue ich mich, wenn ich in den Konflikt einsteige.
Tja, von Polit-Dokumentarfilmer Stefan Lambi haben wir ja gehört, dass Politiker eigentlich nicht wirklich eine Verhandlungsschulung bekommen, wenn sie sich mit anderen Politikern treffen. Aber euch wollen wir wenigstens ein paar Tipps mitgeben. Adrian Brandes, ja, Spaß beim Verhandeln wie auf dem Flohmarkt oder auch Persönlichkeit sind sehr wichtig, haben wir schon gehört. Aber fangen wir mal so an. Was sind so 2, 3 klassische Fehler, die wir im Alltag beim Verhandeln denn so machen?
Also ganz, ganz klassische Fehler ist zum Beispiel, dass man von vorne rein denkt, dass man in einer zu schwachen Position ist. Ne? Also so die eigene Position, die eigene Lage, die eigene Macht wird teilweise total unterschätzt und vom Verhandlungspartner meistens komplett überschätzt. Also das stellen wir immer wieder fest und das lähmt förmlich die Leute, die in die Verhandlung einsteigen. Dabei sieht die Realität meistens ganz, ganz anders aus. Das ist erstmal so ein klarer Fehler, den wir immer wieder feststellen. Mhm. Denn sehen wir, dass von vielen einfach sich zu früh festgelegt wird, zu einem zu frühen Zeitpunkt. Und wenn ich das tue, dann gibt es keine Flexibilität mehr in allem, was ich dann noch besprechen will. Das ist also ein weiterer Fehler, den wir immer wieder feststellen. Ein weiterer Punkt ist Emotionen, die muss ich wirklich versuchen rauszuhalten aus der Verhandlung. Und ich sollte auch keine Drohung oder sowas zum Beispiel ausstoßen. Und ich muss darauf achten, dass kein Gesichtsverlust, dass ich den nicht hervorrufe bei meinem Gegenüber in meiner Art der Wortwahl. Das ist dann auch fatal.
Ja. Gibt es vielleicht sowas wie so einen groben Handlungsstrang? Also beim Verhandeln, mit was sollte ich eher anfangen? Und was soll ich dann eher ans Ende packen?
Auch da gibt es so verschiedene Ansichten. Und in der Regel ist es aber so, dass Sie, wir sagen immer so in Hamburg, Butter bei der Fische sollen. Und Sie sollten ja Ihre klaren Dinge, Ihre klaren Forderungen auch sehr klar wertschätzend, aber klar kommunizieren. Das heißt, Sie sollten hier die richtigen Themen direkt in den allermeisten Fällen 80-85% auf den Tisch legen und gucken, dass Sie diesen Grundsatzkonflikt gelöst bekommen. Und da ist es meistens nicht zielführend, mit kleineren Sachen zu taktieren, dass ich erstmal so in das Gespräch reinkomme. Das sind kleine Ausnahmen. Ich empfehle in den meisten Punkten den Punkt direkt anzusprechen und zu gucken, was sind Ihre Möglichkeiten, was sind meine Möglichkeiten, um hier eine gewisse Schnittmenge im Idealfall finden zu können und keine Zeit zu verlieren.
Die Kunst des Verhandelns, was sagen Sie? Ist es wirklich eine Kunst oder ist es eigentlich relativ einfach, nur wir tun uns so schwer?
Also Verhandeln ist eine klare Systematik. Es gibt klare Dinge, die sehr, sehr gut funktionieren, die nachweislich sehr gut funktionieren. Und das ist wirklich kein Hexenwerk. Das heißt, wenn ich mich mit dem Thema wirklich auseinandersetze und diese Techniken erlerne, und das bringt mich in eine Situation, sowohl im privaten als auch im wirtschaftlichen Kontext, dass ich meine Ziele sicherer, schnellerer erreichen werde und auch bessere Resultate haben werde.
Tja, vielleicht hat der ein oder andere Verhandlungsführer ja zugehört. Also locker bleiben, wissen, was man will und einen guten Eindruck hinterlassen, dann klappt es ja vielleicht beim Verhandeln besser, sagt Adrian Brandes, Verhandlungsexperte aus Hamburg. Tja, und das war das NDR2-Spezial, die Kunst des Verhandelns. Ich bin Kevin Bieler, schön, dass ihr dabei gewesen seid.